Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Industrie, Handwerk und Handel. Zwei Tage lang treffen sich Vertreter der Fleischindustrie in Mainz zum 20. Deutschen Fleischkongress. Erstmals haben Kritiker aus der Öko- und Tierrechtsbewegung einen Gegenkongress veranstaltet. Warum und wie die Fleischbranche damit umgeht, hören Sie gleich. Außerdem im Programm Haus aus Stroh. Wir stellen ein innovatives Bauprojekt in Dresden vor. Betrunken auf dem Gehweg. Prag verbietet Miet-E-Roller. Saubere Straßen. In Ruanda gilt seit langem ein Plastiktütenverbot und verschärftes Verbot für giftiges Spielzeug in der EU. Das Europaparlament stimmt heute endgültig über neue Vorschriften für Spielzeug ab. Kinder in der EU sollen künftig besser vor giftigen Chemikalien geschützt sein und Online-Händler sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die neue Richtlinie soll künftig noch deutlich mehr Chemikalien in Kinderspielzeug verbieten, als es die bisher gültige 15 Jahre alte Regelung tut. Neu dabei PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die sich auch im Körper anreichern können und die man quasi kaum wieder los wird. Sammeln sich die Schadstoffe schon im frühen Alter an, gilt das als besonders gefährlich. Gleiches gilt für Biozide, die ebenfalls aufgenommen werden in die Liste der verbotenen Chemikalien, auf der schon krebserregende oder das Erbgut schädigende Stoffe stehen. Zentral bei dem geplanten Update der Spielzeugvorschriften ist auch, Online-Händler sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Jedes Spielzeug, das in der EU verkauft wird und in die EU verschickt wird, soll künftig einen digitalen Produktpass tragen. Also Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen, die etwa über einen QR-Code abrufbar sind. Das soll auch dem Zoll ermöglichen, gefährliche Produkte schneller rauszufischen. Stimmt das EU-Parlament heute, ebenso wie dann der Rat, dem Vorschlag final zu, gibt es eine Übergangsphase, vor allem für die Umstellung in der Industrie. Ab 2029 könnten die Regeln dann vollumfänglich gelten.
Die Abstimmung über neue Vorschriften für Spielzeug beginnt um 12 Uhr im EU-Parlament. Überblick über die wichtigsten Marktentwicklungen im In- und Ausland sowie die Trends von morgen. Das steht auf dem Programm des 20. Deutschen Fleischkongresses heute und morgen in Mainz. Kritiker der Fleischindustrie feiern das Jubiläum nicht mit. Im Gegenteil, sie protestieren vor dem Konferenzort und haben gestern am Vorabend einen Gegenkongress veranstaltet, ebenfalls in Mainz. Thema: die ökologischen und sozialen Konsequenzen dessen, was sie als Tierausbeutung bezeichnen. Anke Petermann berichtet.
Der erste Gegenkongress aus Anlass des Deutschen Fleischkongresses in Mainz will keine kontroverse Diskussion sein. Er passt in einen Hörsaal der Universität Mainz. Veranstalter ist ein Bündnis aus vorwiegend lokalen Umwelt- und Tierrechtsgruppen mit überregionaler Unterstützung von Greenpeace und Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Das Bündnis versteht den Gegenkongress als eine von vielen Protestformen, die den Fleischkongress in der Mainzer Rheingoldhalle begleiten. Thorsten ist Bündnismitglied und behält seinen Nachnamen für sich.
Also für uns wäre das ein großes Erfolgserlebnis, wenn tatsächlich eine große Stadt wie Mainz sich gegen diesen Kongress entscheiden würde. Das würde ja nicht bedeuten, dass der Protest aufhört. Wir hätten natürlich die Hoffnung, dass der, egal wo der Fleischkongress dann stattfindet, einfach weitergeht. Aber das wäre für uns ein Riesenerfolg, wenn die Stadt Mainz sich gegen diese Veranstaltung aussprechen würde.
Damit allerdings ist nicht zu rechnen, hat die Stadt Mainz signalisiert. 400 Euro fürs Nachwuchsticket, 1700 Euro fürs Standardticket kostet das exklusive Branchentreffen, auf dem sich Führungskräfte aus Industrie, Handel und Handwerk enger vernetzen und Geschäfte anbahnen können. Thorsten vom Bündnis gegen den Deutschen Fleischkongress kritisiert genau das.
Da die Fleischlobby zusammenkommt, um über die Steigerung der Absatzzahlen zu diskutieren, die versuchen zu verhindern, dass Fleisch angemessen besteuert wird, die lobbyieren ganz stark auch in der Regierung. Wir haben jetzt einen Metzger als Landwirtschaftsminister.
Dass sich Ressortchef Alois Rainer von der CSU für Deregulierung und Fleischkonsum stark macht, für die Teilnehmenden des Gegenkongresses mindestens unzeitgemäß. Chris Rombeck vom Erfurter Umweltbildungswerk e.V. promoviert an der Uni Erfurt über die ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie. So nennen die Fleischkongressgegner die Branche, die tierische Lebensmittel kostengünstig produziert und daher auf Massentierhaltung auf engem Raum setzt. Rombeck greift auf aktuelle Studien zurück, unter anderem der Agrarorganisation FAO der Vereinten Nationen.
Die Tierindustrie ist eine der Hauptemittenten der global ausgeschiedenen Treibhausgase und damit entweder hauptverantwortlich für die Klimakrise oder zumindest trägt sie eine der größten Verantwortungen.
Das bestätigt auch das Umweltbundesamt. Das UBA nennt das Methan aus dem Verdauungstrakt von Rindern und das Lachgas aus Wirtschaftsdüngern wie Gülle und Mist. Auf der Mainzer Gegenveranstaltung zum Deutschen Fleischkongress legt Chris Rombeck nach.
Die Tierindustrie ist Hauptursache des globalen Artensterbens bei Pflanzen und Tieren. Das liegt daran, dass ungefähr 80% aller globalen Ackerflächen für Futtermittel genutzt werden.
Die Pestizide, die dort eingesetzt wurden, führten zum Artensterben. Und
die zweite Hauptursache des Artensterbens ist eben Regenwaldrodung. Hauptgrund für Rodung von Regenwald ist eben die Flächengenerierung für Futtermittelanbau.
Alrun Schleif von der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung nimmt die prekären Arbeitsbedingungen in vielen gekühlten Schlachthäusern in den Blick. Osteuropäische Arbeitskräfte würden oftmals mit kurzfristigen Verträgen zu niedrigen Löhnen beschäftigt und schlecht untergebracht. Nicht bei allen Fleischproduzenten sei das so, räumt Schleif ein.
Was alle Arbeitnehmerinnen in der Branche betrifft, sind aber Probleme in Form von Keimresistenzen. Also das heißt, Antibiotika funktionieren nicht mehr. Wenn der Mensch angewiesen ist auf bestimmte Antibiotika, wirken die nicht mehr, weil man so stark in Kontakt kommt mit multiresistenten Keimen aus der Tierindustrie, weil einfach ein sehr hoher Einsatz von Antibiotika dort stattfindet.
Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung nennt diese Gefahr ein relevantes Berufsrisiko in der Fleischwirtschaft.
Anke Petermann über den Gegenkongress zum Deutschen Fleischkongress. Und heute hat er begonnen, der 20. Deutsche Fleischkongress in Mainz. Bis morgen geht es dort nicht nur um alles, was aus Fleisch gemacht werden kann, sondern auch um das, was Fleisch ähnlich sieht, aber keins ist, sowie um Tierwohl und Klimaschutz. Am Vormittag habe ich Olaf Deininger gebeten, zu Behauptungen und Vorwürfen aus der Gegenkongressveranstaltung gestern Stellung zu nehmen. Er ist Gesamtchefredakteur der Agrar-, Back- und Fleischmedien. Was man isst, das ist ja eigentlich Privatsache jedes Einzelnen. Ich fragte ihn, wie er sich die kontroversen Debatten um Fleisch und Wurst erklärt.
Natürlich ist Fleisch nicht nur ein Lebensmittel, es ist natürlich auch ein sehr emotionales Lebensmittel. Es ist im Kern ein tolles Produkt. Andererseits müssen wir sehen, dass in der Vergangenheit durchaus Probleme entstanden sind, die die Branche versucht gerade zu lösen. Das sind die Stichworte, die wahrscheinlich auf dem Kongress, auf dem Gegenkongress gefallen sind. Drei Aspekte sind da vielleicht relevant, ohne dass ich jetzt was relativieren will, aber ich glaube, man muss es in Relation setzen. Erstens, ich glaube, dass alle Nahrungsmittel mehr oder weniger großen oder einen größeren oder einen kleineren CO2-Fußabdruck haben. Es ist Wein aus Neuseeland oder Flugananas. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns, glaube ich, gesamtgesellschaftlich ganz genau angucken, wie die CO2-Fußabdrücke ausfallen und dann entsprechende Entscheidungen treffen. Der zweite Punkt ist der, dass die Forschung eigentlich in den letzten 2 Jahren nachweisen konnte, dass der CO2-Fußabdruck von Fleisch geringer ist als bislang angenommen. Die Gründe liegen einerseits in der 360-Grad-Betrachtung, dass man sozusagen die Gesamtstoffströme um Fleischproduktion betrachtet und dort vor allem Nebenströme wie zum Beispiel Betriebsdünger in Fokus nimmt und kommt auf die Art zu einer anderen Bilanzierung. Und der dritte Punkt ist, was ich schon sagte, die Branche ist sich dessen bewusst und arbeitet mit neuen Technologien, mit anderen Maßnahmen, ganz bewusst an einer höheren Nachhaltigkeit. Das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass der Einsatz von Medikamenten in der Tierhaltung in den letzten 10 Jahren um rund 60% gefallen ist.
Der Anbau von Futtermitteln für Rinder und für andere Tiere, die ihres Fleisches wegen gehalten werden, sei Hauptverursacher des globalen Artensterbens bei Pflanzen, hieß es beim Gegenkongress. Stichworte Regenwaldrodung und Pestizide. Tut sich etwas in diesem Bereich?
Absolut. Also die Rodung des Regenwalds ist tatsächlich ein Problem, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, zumal der Regenwald halt die Lunge dieser Erde ist. Da sehen wir, dass speziell Südamerika sich immer stärker bewusst wird, dass sie, wenn sie beispielsweise auf dem europäischen Markt Fleisch verkaufen möchten, dass das höhere Nachhaltigkeitsnachweise braucht und sind dabei, eine Zertifizierung zu entwickeln, die nachweist und belegt, dass entsprechendes Fleisch nicht aus Regenwaldrodung oder aus Futtermitteln, die über Regenwaldrodung oder Weiden entstanden ist. Diese Initiative ist ganz am Anfang, aber man kann sagen, die geht zumindest in die richtige Richtung.
Die Massentierhaltung sorge für eine günstige Fleischproduktion, haben wir eben gehört. Welchen Stellenwert hat Tierwohl in der Branche, einer Branche, die ja auch in Konkurrenz mit dem Ausland steht?
Das sehen wir heute auf dem Deutschen Fleischkongress ganz deutlich, dass es unterschiedliche Treiber für diese Thematik gibt. Erstens verlangt der Verbraucher ein immer stärkeres Maß an Tierwohl. Zweitens ist sich die Branche und auch der Handel dessen bewusst. Das sehen wir an den Initiativen, die zum Beispiel aus dem Lebensmitteleinzelhandel kommen. Insofern wird sozusagen, wenn ich es aus Marketing-Sicht betrachte, Nachhaltigkeit ein Verkaufsargument, was die Branche verändert und im Prinzip dazu bringt, mit größeren Nachhaltigkeitswerten zu arbeiten.
Aber begeistert ist die Branche doch wahrscheinlich nicht über den Tierwohlcent und eine eventuelle Mehrwertsteuererhöhung für tierische Produkte, oder?
Na, da kann man der Branche, über den zweiten Punkt kann man der Branche ja nicht böse sein. Das gilt ja für alle anderen Branchen, dass man natürlich möglichst günstig anbieten möchte und natürlich einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz ganz gut fände. Also das ist jetzt aus meiner Perspektive nicht unbedingt ein Problem von der Fleischbranche, gilt für alle Branchen.
Manche Produzenten von Fleischerzeugnissen machen mittlerweile ja mehr Umsatz mit Produkten, die Fleisch und Wurst ähnlich sehen, aber keinen tierischen Ursprung haben. Welche Bedeutung hat das vegane Sortiment in der Branche?
Es hat eine zunehmende Bedeutung. Wir sehen da Wachstumsraten übers Jahr von teilweise rund 10%. Das ist die eine Seite. Wir sehen aber praktisch Handelsanteile im Lebensmitteleinzelhandel, je nach Produktgruppe zwischen 1% und 9%. Es ist ein relevantes Marktsegment. Es wird ein immer relevanteres Marktsegment und die Verbraucher interessieren sich dafür, fragen das nach. Insofern sehen wir da eine deutliche Entwicklung.
Der Gegenkongress hat auch prekäre Arbeitsbedingungen in Schlachthäusern erwähnt und Keimresistenzen, also das Problem, dass Antibiotika nicht mehr wirken beim Menschen, weil es zu viel davon im Maststall gibt. Wie sieht es damit aus?
Die sozialen Bedingungen der Mitarbeiter, das haben wir ja sozusagen auch in den Medien vor ein paar Jahren ganz deutlich sehen können. Mittlerweile sind solche Bedingungen deutlich verbessert. Die Branche hat da extrem dazugelernt und hat erkannt, dass solche Bedingungen auch für den Verbraucher wichtig sind. Er möchte ein gutes Gefühl haben, wenn er ein Stück Fleisch kauft und nicht das Gefühl haben, dass das unter Arbeitsbedingungen entstanden ist, die nicht vertretbar sind. Insofern aus meiner Perspektive sehen wir da auch einen deutlichen Lernprozess in der Branche. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Probleme, die wir da gesehen haben, die betreffen ja nicht die ganze Branche, sondern eigentlich nur einzelne Unternehmen.
Das war Olaf Deininger von den Agrar-, Back- und Fleischmedien zum Deutschen Fleischkongress in Mainz. Wände aus Stroh statt aus Ziegeln oder Beton. Die Strohballenbauweise gilt als sehr umweltverträglich. Traditionell wurde Stroh häufig bei Fachwerkhäusern eingesetzt. Neubauten gibt es in Deutschland bislang kaum. Unter anderem, weil dabei viel Handarbeit nötig ist. Und das treibt die Kosten in die Höhe. In Dresden wird gerade eine neue Strohbauweise ausprobiert mit vorgefertigten Wandelementen. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angesehen.
Neben den historischen Häuschen im dörflichen Dresdner Stadtteil Altwachwitz läuft derzeit ein bautechnisches Experiment. Das steile Hanggrundstück am Elbufer war früher ein Weinberg. Nun wird hier ein Haus gebaut, komplett aus Stroh, erklärt Architektin Valerie Neito.
Hier wird ein Einfamilienhaus gebaut, ganz herkömmlich, 180 Quadratmeter für eine dreiköpfige Familie. Das Besondere ist, dass eben dieses Gebäude in Strohbauweise entsteht. Und zwar nicht nur in der herkömmlichen, traditionellen Strohbauweise, so wie eben auch Fachwerkbauten gebaut werden, sondern eben Modulbauweise.
Im traditionellen Fachwerkbau bauen Zimmerleute Holzrahmen, in die dann auf der Baustelle Stroh geschichtet und gepresst wird. Viel Handarbeit. Auf der Baustelle in Dresden kommen dagegen vorgefertigte Module zum Einsatz. Das macht den Bau schneller und damit günstiger.
dieses Erdgeschoss hier wurde an einem Tag gestellt, die Außenwände.
Jedes Modul besteht aus einem strohgefüllten Holzrahmen, 1,25 Meter auf 2,50 Meter.
Die werden dann noch verputzt mit Innenputz, der Erstbewurf in Lehm und Außenkalk. Das ist jetzt der Zustand, den Sie jetzt auch hier sehen.
Auf das Erdgeschoss soll noch ein Obergeschoss und ein ausgebauter Dachstuhl aufgesetzt werden, für insgesamt 6 Zimmer und 2 Bäder. Das Stroh sorgt für Isolierung, geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Der Rohbau soll innerhalb eines Monats fertig sein.
Und man kann halt relativ schnell hintereinander wegbauen.
David Pfenning hat die Wände gesetzt. Sein Baubetrieb im Städtchen Oschatz ist spezialisiert auf nachhaltige Baustoffe. Hier wurden die neuartigen Module entwickelt und hergestellt. Gefördert unter anderem mit Geld aus dem Topf für den Strukturwandel in den bisherigen Braunkohleregionen.
Ich sehe dort wirklich eine Riesenchance, weil ich halt ein standardisiertes Element habe, was auch fertig mit statischen Werten untersetzt ist. Das ist in Planung gerade, wo auch der Brandschutz geprüft ist, wo ich quasi aus dieser Ecke rauskomme. Das ist so die Bastellösung für den Selberbauer, sondern das geht hintereinander weg. Man kann auch mal eine Kita machen oder eine Schule oder sowas, wäre alles möglich. Und da geht natürlich schnell und ist natürlich auch preislich eine attraktive Lösung dann.
Davon ist auch Architektin Naito überzeugt. In ihrem Dresdner Büro beschäftigt sie sich seit Jahrzehnten mit Strohbau.
Strohbauweise ist die Zukunft.
Strohhäuser versprechen besseres Raumklima. Da die Wände durchlässig für Wasserdampf sind, gäbe es keine Schimmelbildung oder andere durch Wasser verursachte Bauschäden. Das Haus besteht zudem komplett aus wiederverwertbarem Material.
Diese Wand besteht in der Tat nur aus Stroh, Lehm und Holz. Das sind alles regenerative Baustoffe, in den Kreislauf wieder zurückführbar.
Und Stroh ist klimafreundlich. Während Beton zu den größten Treibern von CO2-Ausstoß weltweit gehört, soll das Gebäude in Dresden klimaneutral, sogar klimanegativ sein. Im verbauten Holz und Stroh soll also mehr CO2 gebunden sein, als während des Baus durch Baumaschinen und Transport freigesetzt wird. Rund 500.000 Euro kostet den Bauherrn das Gebäude. Laut Architektin Naito vergleichbar mit konventionellen Fertigbauhäusern aus Beton, Ziegeln oder anderen Baustoffen. Auch Trockenbauer Pfenning ist vom Strohbau aus Fertigteilen überzeugt.
Das ganze Element können Sie eigentlich nehmen und auf den Kompost legen. Die Entsorgungskosten sind geringer und wenn man die mit reinrechnet, denke ich, ist es eine attraktive Sache. Zumal der CO2-Preis, der neuerdings immer mehr besteuert wird, hier nicht reinspielt, weil wir binden sogar CO2. Eigentlich müsste man CO2-Preis rausbekommen, wenn man so ein Haus baut.
Größte Herausforderung des Strohbaus, die Tragfähigkeit. Zwar gibt es etwa in Frankreich bereits Strohbauten mit bis zu 7 Stockwerken. Hier sei diese Bauweise jedoch noch recht unbekannt, beklagt Architektin Naito. Sie hofft, dass sich das mit dem Pilotprojekt in Dresden ändert.
Es ist möglich. Wohnen Geschäftshäuser, Mehrfamilienhäuser, Fortbildungszentrum, das ist möglich. Da brauchen wir gar nicht weit gucken. Die Franzosen haben uns das vorgemacht. Die Kollegen sind da definitiv viel weiter voraus. Die Franzosen sind das vorneweg 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre voraus.
Für das kommende Jahr plant sie einen weiteren Neubau und träumt davon, eine ganze Siedlung aus mehrstöckigen Strohballenhäusern zu bauen.
Die Investoren haben es noch nicht verstanden. Es wird immer noch mit den alten Rezepten weitergemacht. Es wird so getan, als ob wir hier irgendwie noch eine andere Welt haben. Wir haben aber keine andere Welt. Wir müssen wirklich jetzt die Chance ergreifen, alles zu ändern, was nur geht.
Alexander Schrode, für den das Haus in Dresden gebaut wird, arbeitet selbst im Bereich Nachhaltigkeit. Ein Haus aus Stroh war für den 43-Jährigen auch eine Entscheidung aus Überzeugung.
Wir wollen drinnen noch so eine Fläche einbauen, durch die man dann das Stroh durchsehen kann. Für Personen, die sich für die Bauweise interessieren, dass die auch mal das erleben können, auch mal sich für 1 oder 2 Nächte das anmieten können, wirklich erfahren können, riechen können, wie das ist, in einem Strohhaus zu wohnen.
Wenn alles gut geht, will er kommendes Ostern einziehen.
Haus aus Stroh. Alexander Moritz hat ein innovatives Bauprojekt aus Dresden vorgestellt. Besonders Touristen lieben sie, die E-Scooter zum Ausleihen. Oft rasen sie damit allerdings unerlaubt auf Gehwegen, nicht selten auch in betrunkenem Zustand. Einige Touristenmetropolen ziehen daher die Reißleine. Nach Paris und Madrid hat gerade Florenz ein Verbot ab dem kommenden Jahr angekündigt. Und während Berlin trotz wachsender Kritik noch diskutiert, zeigt auch Prag nun Strenge. Die tschechische Hauptstadt verbannt Miet-E-Roller aus der Innenstadt und aus der Metro. Unfälle hatten zuletzt zugenommen und in einem Referendum hatte eine große Mehrheit der Prager ein Verbot verlangt. Marianne Allweis.
Sie gehören inzwischen zum Prager Stadtbild dazu und verstören die meisten. Tausende Mietroller, die in der Innenstadt auf Straßen und Gehwegen stehen, liegen oder an einem vorbeirasen. Nachts blinken oder piepen sie bestenfalls und werden schlimmstenfalls von bierdurstigen Junggesellinnen und Gesellen aus aller Welt, inklusive Deutschland, über das Kopfsteinpflaster befördert. Doch damit ist ab 2026 Schluss. Sehr zur Freude vieler Anwohner. Für mich ist das gut, weil diese Scooter ein großes Hindernis sind. Viele Leute stellen sie woanders ab, als sie sollten. Dann kann man hier schlecht parken, weil überall Roller herumliegen oder man stolpert auf dem Bürgersteig. Findet Aneta, die gerade ihren Kinderwagen über den ohnehin schmalen Bürgersteig buxiert. Der Student Janis hört zum ersten Mal vom Verbot. Oh, das ist aber schade, denn ich bin damit gefahren. Aber da kann man wohl nichts machen. Wenn die Leute Mist bauen, muss es wohl verboten werden. So ist es leider. Lange wurde in Tschechien diskutiert. Es kam zu Unfällen, auch tödlichen. Viele Roller landeten in der Moldau. Es gab unzählige Beschwerden. In einem Referendum Anfang Oktober stimmten dann rund 80% der Pragerinnen und Prager für ein Verbot von elektrischen Mietrollern. Im Januar tritt ein neues Regulierungssystem für Leihfahrzeuge in Kraft. Es enthält keine Parkplätze mehr für Elektroscooter. Die sind aber eine Voraussetzung für den Verleih. Das bedeutet das faktische Aus für das Geschäftsmodell. Die Probleme im Zusammenhang mit gemeinsam genutzten Elektrorollern hier in Prag sind langfristig. Im Grunde ist es so, dass die Unterstützung, die die Stadt für grüne und nachhaltige Mobilität leisten sollte, mit einer Touristenattraktion verwechselt wurde. Bedauert der Piratenpolitiker Zdeněk Hřib, ehemaliger Bürgermeister von Prag. Auch Wojciech Rivola, Stadtrat für Verkehr in Prag 1, dem Innenstadtbereich, hat sich für das Verbot eingesetzt. Auf diesen Rollern rasen Ausländer mit 2 Promille im Blut um 3 oder 4 Uhr morgens hier herum. Sie ignorieren völlig, dass die Menschen schlafen wollen und kommen nur, um sich billig zu betrinken und dann nachts auf Rollern herumzutollen. Ab Januar werden sich Prager Partytouristen also ein anderes Fortbewegungsmittel suchen müssen. Auch die Prager Verkehrsbetriebe setzen ab dem kommenden Jahr ein Beförderungsverbot von E-Bikes und E-Rollern in der U-Bahn durch. Nach Vorfällen in London und Toronto sei die Brandgefahr zu hoch, erklärt der Chef der Prager Feuerwehr Ludjek Brudil. Die Antriebsbatterie kann in einen instabilen Zustand geraten und anfangen zu brennen, wobei sehr hohe Temperaturen entstehen und große Menge an sehr giftigen Verbrennungsgasen produziert werden. Ausnahmen wird es in der U-Bahn nur für elektrische Rollstühle und Hilfsmittel geben. Das Ausleihen von Fahrrädern bleibt in Prag aber erlaubt, mit und ohne E-Antrieb. Auch mit dem Rad darf man allerdings nicht auf Gehwegen fahren und, wie in ganz Tschechien, keinen Tropfen Alkohol getrunken haben.
Prag verbietet demnächst Miet-E-Roller. Das afrikanische Ruanda hat geschafft, woran viele bisher scheitern. Plastiktüten sind dort seit langem verboten. Karin Bentsch.
Plastiktüten? Nein, danke. Im ostafrikanischen Land Ruanda sind sie schon seit 2008 verboten. Das Ziel? Weniger Verschmutzung der Natur durch Plastikmüll. Dieses strenge Verbot hat Ruanda, was das betrifft, zu einem der saubersten Länder Afrikas gemacht. Auch in Kenia gibt es seit 2017 ein Verbot für Plastiktüten. Seitdem ist die Einfuhr, Herstellung und Nutzung von Einwegplastiktüten verboten. Auch sehr wichtig für Reisende. Sie werden schon bevor sie ins Flugzeug einsteigen gewarnt, keine Plastiktüten mit ins Land zu bringen. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Diese Initiativen zeigen, wie engagiert viele afrikanische Länder im Kampf gegen Plastiktüten vorgehen. Ein Problem dagegen sind Plastikflaschen. Sie sorgen für riesige Müllberge und verschmutzen die Landschaft. Denn ein Pfandsystem mit Glasflaschen gibt es in den meisten afrikanischen Ländern nicht.
Keine Plastiktüten in Ruanda und das schon seit 17 Jahren. Wer sein Fahrzeug zur regelmäßigen Hauptuntersuchung bringt, kann ab heute neben dem gedruckten auch einen digitalen Untersuchungsbericht bekommen. Was man wissen muss, um den abzurufen, das steht im gedruckten Bericht. In der Haushaltswoche geht es um Löcher und Neuverschuldung gleich ab 10:10. Ich bin Susanne Kuhlmann und danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher.